Bereit sind, würde ich anfangen. Herzlich willkommen zum Chaos-Seminar. Heute mit dem reißerischen Titel Dataset from Hell im Camel Case, was mir erst eine Minute nach E-Mail aufgefallen ist, aber Details. Wir machen heute, worum soll es gehen? Es geht um Daten und ich muss mir kurz, nachdem der Monitor hier nicht geht, weil das Kids renoviert, und ich seitdem auch nur noch 4:3 hier habe statt 16:9. Muss ich mir die aufeinanderlegen, sonst sehe ich nichts. Okay, es lebt noch. Also ich werde nachher, also die ist im 16:9 Format der Präsentation, weil ich mal mittlerweile im 2100 angekommen bin. Das heißt, wir werden die Grafik nachher wahrscheinlich nicht sehen, vor allem die, die mehr als 0 Dioptrien haben. Dementsprechend werde ich dann bei Bedarf reinzoomen, aber es geht eh nur um das grobe Bild. Ja, es geht nicht um, dass man jetzt die Pixel genau zählt. So. Es geht darum, dass wir Daten erfassen. Das ist hoffentlich abgeschlossen, weil das ist nur so ein kleiner Punkt, über den ich nur ganz kurz reden werde. Uns geht es darum, dass wir die Daten verarbeiten und die Daten vervollständigen, falls jemand die Daten nicht uns vollständig gegeben hat bei der Erfassung. Und dann geht es darum, dass wir die Daten analysieren. Unser Ziel ist, dass wir aus den Daten ein Modell erzeugen, mit dem wir Vorhersagen treffen können. Wie auch immer diese Vorhersagen dann aussehen werden. Als Werkzeug werden wir Python benutzen mit Scikit. Und wer schon mal mit Scikit gearbeitet hat, weiß, okay, wenn ich Scikit sage, sage ich auch NumPy, SciPy, Pandas und so weiter. Ja, das ist ein riesiges Ökosystem, was ich jetzt einfach mal unter Scikit zusammengefasst habe. Weil wenn ihr in Scikit was macht, wird irgendwann sagen, ich brauche dafür aber das und dann müsst ihr es eh nachinstallieren. Gut, wir schauen uns heute zwei Datensätze an. Zum einen ein Toy-Problem, ja, sehr bekanntes Problem, den Iris Flower Dataset. Wer kennt den? 0,5, gut. Und zum anderen ein Dataset zu dem Insolvenzverhalten von polnischen Firmen in den Jahren der Krise 2008 fortfolgend. Bevor ich aber anfange, möchte ich mal kurz, also es sind ja offensichtlich einige sehr junge hier vom Trainingscamp. Wer ist denn vom Trainingscamp da? Okay, wer davon studiert in Zukunft Informatik? Okay, wer nicht? Das ist, bitte? Okay, und hier? Physik, gut. Elektrotechnik, okay. Ich kenne euren Tutor, glaube ich. Gut, ja, wir fangen einfach mal ganz entspannt an und schauen, was ist so ein Datensatz überhaupt? Was steht da eigentlich drin? Wir haben immer irgendein Thema, zum Beispiel jetzt hier in dem Fall polnische Firmen, die haben Eigenschaften. Zum Beispiel die Anzahl an Gebäuden, die sie besitzen, das Vermögen, das sie auf der Bank haben, die Schulden, die sie haben, die Verpflichtungen, die sie haben. Wir werden, wenn wir nachher dann bei dem Datensatz sind, uns ein paar interessante Eigenschaften dieses Datensatzes anschauen. Und wir haben eine Einordnung in Klassen. Also wir wissen, zu jeder Firma in unserem Datensatz, ist sie insolvent gegangen, ja oder nein. Gut, und die Daten sehen dann, also wir haben dann eine riesige Tabelle, ja, CSV-Format, sprich Datenpunkte durch Kommas getrennt und in der letzten Spalte steht die Klasse dafür da. Ja, zum Beispiel hier steht halt Eigenkapital, Anzahl an Gebäuden, Schulden und hier hinten steht, ist Insolvenz gegangen, 0, nein oder 1, ja. Gut, und jede Firma entspricht dann praktisch einer Zeile in unserem Datensatz. Gut, kurz zu Scikit, das ist ein Framework für maschinelles Lernen, unter anderem, man kann damit natürlich alles andere auch machen, was halt gebraucht wird für dieses maschinelle Learning, aber es ist ein Framework für maschinelles Lernen. Es ist in Python geschrieben, also eine Programmiersprache für die, die es noch nie gehört haben, und die Dinge, die schnell laufen müssen, sind in Python geschrieben. Einfach weil Python interpretiert wird und Scikit nicht. Es ist eines der Hauptdesign-Elemente ist, dass es kompatibel ist zu den anderen mächtigen Mathebibliotheken wie NumPy und SciPy. Ja, NumPy bietet zum Beispiel sehr effiziente Arrays und Operationen auf diesen Arrays. Und SciPy liefert eine ganze Reihe Statistiksachen mit und ja, andere kleine Nettigkeiten. Okay, fangen wir mal an mit dem ersten Datensatz, dem Iris Flower Dataset. Und die Botanikfreunde werden wissen, worum es geht. Es geht um Schwertlilien. Es geht um Iris setosa, Iris versicolor und Iris virginica. Das sind drei Gattungen, Arten der Schwertlilienfamilie und die haben unterschiedliche Eigenschaften. Zum einen haben sie ein Kelchblatt, von dem hat irgendjemand mal Längen und Breiten vermessen. Und die heißen in Zukunft, also im Weiteren heißen die Sepal, das ist der englische Name für dieses Kelchblatt. Und es gibt eine Länge und eine Breite eines Kronblattes, wo auch immer das ist. Und dann geht es los mit den Grafiken, die man schlecht erkennen kann, aber man kann das grobe Verhalten sehen. Ich habe hier mal geplottet die Breite von unserem Kelchblatt und die Länge von unserem Kelchblatt. Und die Farben kodieren die verschiedenen Arten. Wir sehen schon also, dass zum Beispiel Iris-Setosa lässt sich eigentlich hier ganz gut abgrenzen. Also so, während die beiden Eigenschaften sich von Versicolor und Virginiza sehr stark geteilt werden. Ein bisschen anders sieht es aus bei den Breiten und Längen des Kronblatts. Auch hier wieder, gefühlt hat Setosa gar kein Kronblatt. Ja. Verkümmert, alleine, unten in der linken Ecke. Und man sieht schon, hier könnte man vielleicht ein bisschen mehr Glück haben, wenn man nach den Eigenschaften oder Features geht, um diese beiden zu trennen. Und dann noch eine dritte, jetzt hier mal die Länge von den Kronblättern und die Breite von den Kelchblättern. Und auch hier sehen wir Setosa. Also das Einfachste, was wir machen werden, ist zu entscheiden, okay, du bist Setosa und du bist nicht Setosa. Weil da können wir, da passt 2 bis 3 Panzer dazwischen. Und hier ist ein bisschen mehr zu tun. Gut, unser Datensatz, um es nochmal zu sagen, Botanikfreunde sind durch einen botanischen Garten gelaufen und haben 50 Setosa, 50 Versicolor und 50 Virginiza zum einen erkannt, dass es ist, und zum anderen vermessen. Das heißt, wir haben jetzt zu jedem dieser 150 Exemplare die Breiten und Längen von Kronen und Kelchblatt. Gut. Und jetzt habe ich hier einfach mal Code geschrieben, der ist vor allem dazu da, dass man ihn, wenn man das irgendwann mal nachspielen möchte, hat. Der wird über Markus dann irgendwie veröffentlicht. Einfach nur, dass ihr seht, wie wenig man tun muss, um so einen Plot zu haben. Also was wir machen ist, wir brauchen halt hier oben die ganzen Imports, das ist so ein typisches Python-Bild, man hat erstmal gefühlt 20 Zeilen Imports, gefolgt von, dass wir dieses Daten diesen Datensatz direkt laden können, weil der ist in diesem Framework so drin, weil das ist ein Spielproblem. Das ist kein ernstzunehmendes Problem. Deswegen, weil man damit halt so die ersten Schritte macht, ist es gleich in dieses Framework integriert, was ganz nett ist. Und wir ziehen uns hier noch die Namen raus von diesen Features. So, und dann zerlegen wir diesen Datensatz in die tatsächlichen Daten und das sogenannte Target, also die Klassifizierung. Da steht also drin 012 für Setosa, Versicolor und Virginiza. Machen wir ein Bild auf und dann tun wir hier die Achsen uns reinlegen. Was das hier bedeutet, das hier ist der Kippwinkel und das andere ist der Drehwinkel, dass ich irgendwie in diesen dreidimensionalen Plot schön reingucken kann, aber nichts Wichtiges. Und jetzt hier unten, was plotte ich hier? Ich plotte von den Daten das nullte Feld, also für jede Blume plotte ich die Länge von dem Kelchblatt, die Breite von dem Kelchblatt und die Länge von dem Kronblatt. Es ist im Endeffekt egal, ob ich hier Länge oder Breite von dem Kronblatt nehme, weil wie wir vorhin gesehen haben, es sieht fast identisch aus. Da sehen Sie noch Sachen hier. Die Farbe kommt aus der Klasse, die ich ja noch weiß. Also hier mein Target, sage ich C, das steht für Color, ist diese Farbe. Und dann tue ich die Dinge noch schwarz umranden, weil es besser aussieht. Gut, und dann habe ich noch einen Titel, den ich drüber klatsche und benenne die Dinge natürlich. Ja, und am Ende zeige ich es an. Und das Ergebnis ist halt dann, dass ich schon mal mit wirklich, kann man sich auch direkt aus der Dokumentation fast rauskopieren, man muss nur ganz bisschen anpassen, habe ich schon mal einen sehr, sehr wichtigen Überblick. Ich weiß jetzt zum Beispiel schon mal, was ich erwarten kann, wenn ich irgendwas draufschmeiße. Zum Beispiel, dass ich wahrscheinlich mich nicht wundern brauche, wenn ich 100% der Setosa später mal richtig klassifiziere, sondern ich weiß, okay, Setosa ist nicht so wichtig, aber die anderen beiden sind vielleicht wichtig. Gut, jetzt machen wir uns eine sogenannte Cluster-Analyse. Das heißt, wir wollen Ähnlichkeiten finden. Cluster, gruppieren, Haufen kann man dazu auch sagen. Und ein Beispiel für ein Clusterverfahren ist der K-Means. Den kann man auch ganz einfach implementieren. Ich tue das gleich nochmal größer machen, das Bild. Hier oben machen wir das, was wir oben auch gemacht haben, diesen Datensatz laden. Jetzt definieren wir uns hier einen sogenannten Estimator, wo man könnte auch hier Classifier dazu sagen, weil wir ja nicht wirklich schätzen, sondern nur klassifizieren wollen. Und sagen, okay, hey, bitte mach einen K-Means. Das heißt, dieser Algorithmus, den müssen wir nicht selbst implementieren, der ist vorimplementiert. Das ist immer gut, weil ja, je nachdem, als was ihr wenn ihr als Data Scientist angestellt seid, ja, werdet ihr nicht dafür bezahlt, elementare Algorithmen wie Vektoraddition zu implementieren, sondern ihr habt ein Framework und sollt damit Gas geben. So, jetzt habt ihr also diesen K-Means und sagt dem, ja gut, es sieht so aus, als gäbe es 3 Klassen. Ja? Also mach mal bitte 3 und dann hier so ein Random State, ja, der muss natürlich 42 sein. Der ist nur da, dass ich jedes Mal, wenn ich den Code ausführe, die gleichen Ergebnisse bekomme. Ja, weil wenn ich den jetzt offen lasse, dann tut er irgendeine tolle Funktion auf die aktuelle Zeit anwenden und ich bekomme unter Umständen jedes Mal andere Cluster oder vielleicht sogar einfach andere Farben, weil er die einfach unterschiedlich durchnummeriert. Ansonsten lernen sie es im ersten Semester. Wenn sie im zweiten nicht müssen, sind sie eh nicht mehr da. So, dann mache ich halt, dann plotte ich diese Dinge wieder. Und jetzt, was jetzt kommt, ich habe ja hier meinen Estimator und habe hier ein Fit gemacht. Wichtig, dieses Fit bekommt nur das X. Dieses Fit weiß nicht, welche Klassen in dem Datensatz drinstehen. Die kennt nur die Daten. Der weiß nicht, welche Klassen schon bekannt sind dafür. Das ist 4 kreuz 150. Also ja, ich habe ja für jede 150 Blumen und für jede Blume habe ich 4 Features. Also 4 kreuz 150. So, und dann 2 Dinge. Erstens, ich habe ja dann gleich Cluster. Ja, und es ist vielleicht interessant zu wissen, wo denn ihre Centers sind. Da habe ich dann gleich ein Bild zu auf der nächsten Folie. Und natürlich die Klassifizierung hätten wir gern. Also was, ja, was ist jetzt bei rausgekommen. Dann plotten wir das wieder und dann der Plot, der sieht eigentlich ganz ähnlich aus wie den wir davor gesehen haben. Also ich kann das jetzt mal mit Technik. So, ja, kurz einprägen. Also für 5 Sekunden drauf gucken. Augen schließen. Und jetzt sollte hier, wenn jetzt die Augen wieder aufmacht, sollte es ungefähr deckungsgleich sein. Ja. Aber das ist natürlich nur so ein subjektives Erfinden und das wollen wir mal nachprüfen. Ne? Wollen wir nachprüfen, nachdem wir uns angeguckt haben, was dieser K-Means überhaupt macht. Wir haben n Cluster, also in dem Fall 3, und wir bestellen am Anfang 3 zufällige Mittelwerte. Beliebig. Ja, das kann man verschiedene Arten machen. Man kann sich spontan 10 Blumen rauspflücken und davon irgendwelche Mittelwerte nehmen, wie auch immer man das machen möchte. Man hat auf jeden Fall zufällige, dafür ist auch unser Random State, also unser Start für unsere Zufallsfunktion am Anfang wichtig. Und dann haben wir diese Mittelpunkte und dann gehen wir durch die Blumen durch und ordnen jeweils dem Cluster die Blume zu, bei dem sind die Varianz am niedrigsten erhöht. Jetzt Varianz, wer ihm sagt Varianz nichts? Okay. Varianz ist im Endeffekt der quadratische Abstand zu diesem Cluster. Sprich, wenn die Streuung, also ihr habt einen Abstand dazu und ihr habt ja einen vierdimensionalen Punkt, das macht es nicht besser. Also der Mittelwert ist ja der Mittelwert und das ist ja ein Punkt in unserem Koordinatensystem. Jetzt haben wir dummerweise 4 Features, machen wir 50. Diese 4 Features spannen also ein vierdimensionales Koordinatensystem auf. Okay, was er gesagt hat. Ja. Ihr könnt es irgendwann merken, ja, ihr wollt die Varianz klein halten. Umso kleiner die Varianz ist, besser. Ja, auch dafür ist unsere Zufallfunktion wichtig. Ja. Ja, genau, das ist. Okay, nochmal? Also. Die Frage war, ob es nicht von der Reihenfolge abhängt, wie sie zugeordnet werden. Ja, es hängt von der Reihenfolge ab. Deswegen haben wir am Anfang einmal diesen Zufallswert gesetzt, dass wir uns danach nicht mehr darum kümmern müssen. Und bis wir bei jedem Durchführung die gleichen Werte haben. Gut, Also dann haben wir sie zugeordnet und jetzt brechen wir den Mittelpunkt von unserem jetzigen Cluster neu und wiederholen das Spiel, bis wir keine neuen Zuordnungen mehr haben. So grob. Ja, wir müssen... Also es sollte eigentlich immer konvergieren, aber es kann natürlich sein, dass eure Cluster sehr ungeschickt liegen, dann braucht es unter Umständen sehr lange. Wobei auch dafür gibt es noch hier so 2a, b, c, d, um das zu verhindern. Aber es kann natürlich sein, dass eure Cluster so liegen, dass später die Nummerierung nicht mehr zu der ursprünglichen Nummerierung passt. Na, weil er weiß ja nicht, wie wir ursprünglich durchnummeriert haben. Deswegen habe ich da ein bisschen gecheatet und habe dann, wenn ich gesehen habe, okay, der hat alles korrekt klassifiziert, aber dann die Gruppennummern, habe ich einfach die Gruppennummern getauscht, dass es passt. Weil normalerweise würde man das anders machen. Also hier war das Originalbild. Und wenn man ganz kurz hinguckt, hier hat man einen gelben Punkt. Wenn ich hingucke, ist dieser gelbe Punkt blau. Und davon gibt es noch ein paar mehr Punkte. Ich habe die mal hier geplottet. Das sind die Punkte, die falsch klassifiziert wurden. Wobei man also sagen muss, er hat natürlich wirklich keine Information gehabt, außer mit dieser Varianzeigenschaft. Und die Varianzeigenschaft ist vielleicht für sich ein bisschen schwach. Nichtsdestotrotz haben wir 90% korrekt klassifiziert. Das ist schon mal nicht schlecht. Ne? Bei der Post zum Beispiel müssen, glaube ich, immer noch 8% der Postkarten und Briefe von Hand einsortiert werden, weil man entweder die Postleitzahl nicht lesen kann, weil ich sie geschrieben habe, oder weil die Briefmarke kreativ aufgeklebt worden ist oder sonstiges. Ja, also das ist schon echt okay. Also das ist natürlich ein billiges Beispiel, wir sollten mehr haben, aber es läuft auch in Millisekunden durch. Aber Moment, was war eigentlich unser Ziel? Wir wollten ja eigentlich was anderes machen. Nämlich wir wollten eigentlich von bekannten Daten auf zukünftige Daten schließen. Weil, ja, ich meine, wir kennen den Datensatz ja schon, wir müssen ihn ja nicht neu klassifizieren. Es wäre vielleicht interessant, wenn wir dieses Wissen, welche Klasse es ist, nutzen können, um zukünftige einzusortieren. So, deswegen unterscheiden wir ab sofort in Training und Test. Wir teilen also diesen Datensatz, diese 150, auf in Trainings- und Testdaten. Wir trainieren unser Modell, können wir gleich uns nochmal unterhalten, mit den Trainingsdaten und wir benutzen auch schon die bekannten Klassen und die Testdaten simulieren zukünftige. Aber natürlich mit dem Bonus, dass wir von denen ja trotzdem, auch wenn sie die zukünftigen Daten simulieren, wissen wir ja trotzdem schon, welche Klasse sie sind. Das heißt, wir können, okay, Test, klassifiziert, dann können wir testen, aber warte mal, das sind ja die eigentlichen Werte, was stimmt denn da? Und so können wir also die Qualität beurteilen, die wir haben. Gut. Jetzt muss man hier aufpassen, weil da kann man sich so ein bisschen selbst hintergehen oder sich selbst ein bisschen verarschen. Man sollte nicht permanent mit den Trainingsdaten trainieren und dann mit den Testdaten schauen, wie gut ich bin. Weil wenn ihr sagt, oh, warte mal, jetzt bin ich aber ganz schlecht bei den Testdaten und dann endet ihr was, dann habt ihr ja schon die Testdaten vorweggenommen. Aber in Zukunft kennt ihr die Testdaten ja nicht. Ja, also ihr wollt eigentlich so die Trainingsdaten für sich trainieren und wenn ihr dann ganz sicher seid, dass euer Algorithmus gut ist, dann könnt ihr mal die Testdaten benutzen. Aber im Endeffekt ist das der Schritt, bevor ihr auf Senden drückt und die Ergebnisse wegschickt. Also ihr wollt wirklich ganz lange diese Testdaten in einem Tresor haben und gar nicht draufschauen. Das nennt man dann so Test-Bleeding, wenn diese Datensätze rüber, also diese Datenwerte rüberschwappen und damit verfälschen. Es gibt schon echt Paper, die haben ganz tolle Ergebnisse erzielt und waren dann nach 2 Wochen nicht mehr auf ArcSiv. Ja. Also, daher wollen wir den Trainingsdatensatz unter uns testen. Das macht jetzt bei unserem Iris-Datensatz nicht so wirklich viel Sinn. Ja. Aber das Stichwort, was wir uns nachher nochmal merken, ist Cross-Validation. Das heißt, wenn ich jetzt kurz ein Bild malen darf, wenn das hier unser ursprünglicher Datensatz war, haben wir den jetzt vielleicht einmal geteilt in Training und Test oder in Tritium und Tellur, je nachdem, was ihr studiert. Und jetzt werden wir den hier erstmal komplett vergessen und werden den hier oben auch nochmal aufteilen, zum Beispiel in 3 Gruppen. Ja. werden zum Beispiel mit dem hier trainieren und mit dem hier testen oder mit den beiden trainieren und mit dem testen. Ja? Das heißt, bei 3 haben wir dann 3 Möglichkeiten. Ja, 1 und 2 und 3 evaluieren, 1 und 3 und 2 und 3 und 1 evaluieren und können so schon mal ein bisschen testen. Natürlich ist es jetzt bei unserem Iris-Datensatz, ja, angenommen, wir spalten von dem ein Sechstel ab als Testdaten, da haben wir noch 125 Werte übrig. Wenn wir diese 125 Werte jetzt nochmal teilen, in zum Beispiel 7 haben wir noch 25 Werte übrig, und dann ist unsere Abhängigkeit von den tatsächlichen Werten schon so groß, dass es nicht so viel Sinn macht. Aber nachher haben wir ein paar tausend Datenpunkte, dann macht es viel mehr Sinn. Uhrzeit passt. Gut. Ich habe auch hier nochmal Code, weil auch dafür müssen wir eigentlich nichts, wir müssen uns keine Schleifen schreiben, sondern wir können einfach mit dem arbeiten, was uns das Framework liefert. Ja, also wir haben wieder hier geladen und jetzt können wir hier, das ist so ein Unpacking, das ist so Python-Syntax, also das Ding liefert mir 4 Werte zurück und die tue ich hier in die reinspeichern. Nämlich kann hier sagen, hey, splitte doch mal, also teile auf in Trainings- und Testdaten, x und y mit einem Viertel. Ja, und nach hier natürlich wieder Random State 42. Dann habe ich diese Daten, dann kann ich jetzt hier wieder meinen K-Means machen und kann jetzt sagen, hey, jetzt habe ich meinen K-Means, jetzt trainiere ich damit und trainiere auf diesen Trainingsdaten. Das heißt, der legt jetzt nur für die Trainingsdaten, legt er jetzt so die sollten disjunkt sein, sich nicht überschneiden, legt er jetzt diese Cluster an und jetzt kommen die Testdaten dazu, hier unten. Jetzt kommen diese Testdaten dazu, jetzt hole ich mir hier die sogenannte Predictions, also ich lasse jetzt Vorhersagen machen. Das heißt, ich bekomme diese Datenpunkte liegen jetzt zum Beispiel hier, ja, und dann sagt er, hey, du bist in diesem Cluster drin, also gehörst du zu dem, also gebe ich dir die Klasse, die zu diesem Cluster gehört. Das denke ich einleuchtend. Und wie gesagt, ja, hier habe ich halt gemerkt, okay, er tut diese beiden Gruppen falsch nummerieren und deswegen habe ich hier nochmal getauscht. Und wenn man das dann macht, bekomme ich schon mal 94,9% Erkennungsrate. Das liegt damit zusammen, dass wir immer noch einen sehr kleinen Datensatz haben. Ja, das heißt, obwohl ich im Endeffekt mit noch weniger Daten trainiert habe, habe ich die vielleicht einfach glücklich ausgewählt bei meinem Split. Und ja. Ja, das ist einfach nur, wenn ich ein echtes Problem hätte, hätte ich gesagt, gib mir mehr Daten. Aber ich habe einfach nur 0,25 genommen, weil ich es getippt habe. Also gibt keinen besonderen Grund für. Aber ja, ich würde wahrscheinlich wirklich, wobei die Sache ist halt die, bei so kleinen Daten kann ich im Endeffekt beliebig klein nehmen und hab immer noch einen riesigen Bias, ja. Gut, hier nochmal so das Grundgerüst, ja, wenn ich das in Training und Test aufteilen möchte. Gut, okay, ein weiteres Beispiel, wie man sowas wunderschön bestimmen kann, diese Schwertlinien, ist mit so einem Bestimmungsbaum und so einem Entscheidungsbaum. So, wer hat in der Schule für Wolken so einen Entscheidungsbaum bauen müssen? Also ich weiß, dass ich das damals, war fachpraktische Arbeit in NWT damals. Wir mussten entscheiden, ist es eine Cumulus Nimbus oder eine Schäfchenwolke? Und also, okay. Wer hat schon mal einen Entscheidungsbaum gesehen in seinem Leben? Okay. Dann nicht für Wolken, sondern für? Okay. Aber ihr habt schon mal einen gesehen. Gut. Das ist, im Prinzip ist es ganz einfach. Ja. Ich habe in diesen grünen Kästchen, ja, hier sieht man jetzt meine Ticks, Skills. In grünen Kästchen steht vorne in Fett das Feature und dahinter steht ein Wert. Mit der Bedeutung, wenn das Feature, der Wert von dem Feature von der einen Blume kleiner ist, oder kleiner gleich, als der Wert dahinter, dann biege ich links ab, ansonsten biege ich rechts ab. Ja? Und der Baum hier zum Beispiel entscheidet sich sehr oft sehr richtig. Zum Beispiel, ja, ich besitze, glaube ich, die Breite von meinem Kronblatt. Wenn die kleiner ist als 2,5, biege ich sofort ab nach 0. Also habe ich sofort Erythrozytose. Erinnert euch vorhin, ja, das war immer so unten ganz links in der Ecke. Wenn es größer ist, dann mache ich hier eine zweite. Hey, ist es sogar noch größer als 4,9? Dann biege ich hierhin ab. Aber jetzt schaue ich mir ein anderes Feature an. Ja, wenn es kleiner ist, gehe ich hier und ansonsten weiter. Hier sieht man schon mal, dass hier so anscheinend so eine kleine Anomalie ist, dass für Iris versicolor anscheinend diese Länge von diesem Kelchblatt, das ist ein unglaublich nerviges Datensatz, von diesem Kelchblatt, hier hat anscheinend nur einen sehr, sehr schmalen Bereich. Okay, jetzt ist natürlich ein Baum langweilig. Dann machen wir ein paar mehr. Dann sind wir bei Random Forests. Zufallswälder. Ja, und Zufallswälder bestehen aus mehreren Bäumen. Hui. Und das Random, da heißt, dass wir halt zufällig Datenpunkte auswählen, mit denen wir diese Bäume bauen, dass wir auch zufällig Features auswählen, mit denen wir diese Bäume bauen. Und ja, in jedem Baum machen wir dann eine Analyse, hey, welche Feature kommen denn in Frage, um diesen Baum weiter aufzuteilen? Und dann wählen wir da auch zufällig vielleicht mehr oder weniger, vielleicht auch ein bisschen, ja, mit 0,8 Wahrscheinlichkeit, mit 0,8 Wahrscheinlichkeit nehmen wir dieses Feature zum weiteren Aufteilen, mit 0,15 dieses und wir würfeln einfach mal, wenn da 0,05 Wahrscheinlichkeit ist, dann nehmen wir das andere Feature. Das heißt, wir haben viele Entscheidungsbäume, die aufgrund dieses Zufalls auch sehr, sehr unterschiedlich aussehen können. Ja. Und dazu ist, ihr habt ja gesehen, der hier ist relativ kompakt, das liegt daran, der war ursprünglich mal deutlich größer. Dann ist so eine Heuristik drüber gegangen, also ein Algorithmus, und hat den kleiner gemacht. Und was wir hier bei den Random Forests nicht haben, dass wir die kleiner machen. Wir bauen die auf und dann sind sie halt so groß, wie sie sind. Wenn wir dann klassifizieren, tun wir halt für eine Blume jeden Baum durchjagen, haben also für jeden Baum eine Entscheidung und wir nehmen dann die Klasse, für die sich am häufigsten entschieden wurde. Wenn wir zum Beispiel von scikit-learn diesen Random Forest Classifier nehmen, dann der ist einfach unglaublich mächtig. Ja, dann tun wir, bevor der überhaupt warm ist, haben wir 100% von diesem Iris-Datensatz erkannt. Und sogar so, wenn wir extra es ihm schwer machen und ihm zum Beispiel zum Trainieren nur 0,25 der Daten geben. Das ist einfach so, als würde ich mit so einem 120mm Geschoss auf einen Vogel schießen. Das ist Overkill. Gut. Das war jetzt dieser Iris-Datensatz. Ja, wenn ihr euch in diese Welt des maschinellen Learnings begeben wollt, wird er euch begegnen, weil an dem kann man vieles sehen. Er ist einfach, er ist übersichtlich, man kann einfach plotten. Ja. Die Frage war, wenn ich mehrere Entscheidungsbäume habe, wie klassifiziere ich damit eine Blume? Ich meine, ich hätte das vor 2 Minuten beantwortet. Ich gehe gehe ich jeden Baum durch, bekomme also für jeden Baum eine Zuordnung, eine Klassifizierung. Dann entscheide ich mich für die Klasse, die am häufigsten klassifiziert wurde. Genau. Gut, also wenn ihr anfangen wollt mit diesem Machine Learning, Iris-Datensatz, es gibt auch noch andere tolle Probleme, aber der ist so mit der einfachste. Da kann man schon viel Spaß mit haben. Und auch schon mal viele Probleme sehen, die man dann später noch viel größer sieht. Und man rechnet halt nur Millisekunden anstatt von Minuten. Okay, jetzt kommen wir zu einem spannenderen Datensatz, nämlich den über das Bankrottverhalten polnischer Firmen. Ja. Da kommen wir nachher noch ein bisschen zu, wenn wir dann uns anschauen, wie man einige Probleme von diesem Datensatz, der jetzt kommt, beheben möchte. Ja. Ja, aber guter Einwand. Gut, unser Ausgangspunkt ist, wir haben Daten, jetzt in dem einen Teildatensatz, von 7027 Firmen. Davon sind 271 insolvent gegangen. Das sind 4%. Das könnte vielleicht ein Problem sein. Wir werden sehen. Es gibt noch andere Probleme mit dem Datensatz. Also wir haben 7027 Firmen, polnische Firmen, davon sind 271 insolvent gegangen. Also 6.756 nicht. Wir haben zu jeder Firma 64 Features und die Information, bist du bankrott gegangen oder nicht. Also wenn wir das plotten wollen würden, bräuchten wir ein 64-dimensionales Koordinatensystem und die Information bankrott oder nicht bankrott. Das Gute ist, wir haben eine binäre Entscheidung, ja, bankrott oder nicht bankrott, das ist gerade mal zwei Klassen, das ist gut, das macht vieles einfacher. Aber es sind 64 Features. Das Gute ist, es sind polnische Firmen, deswegen fehlen bei vielen Firmen viele Daten. Nein, es wird noch, ja, das spielt aber eine große Rolle. Wir teilen es einfach jetzt mal auf, ich habe ja gesagt, wir machen das von Anfang ordentlich und teilen es auf in 4/5 Trainingsdaten und 1/5 Testdaten. Und dann unsere Trainingsdaten, ja, haben wir dann 5.621 Firmen drin. Davon sind, wir haben natürlich so, ja, wir haben einen Stratified Shuffler, also wir haben zufällig uns so und so viel Prozent herausgegriffen, unter der Bedingung, dass das Verhältnis von bankrotten Firmen in unserem Test und unserem Trainingsdatensatz gleich ist. Auch das ist wieder nur ein Parameter, ja, was man ansonsten vielleicht nicht so einfach programmieren könnte. Das ist einfach eine nette Sache, weil Worst Case ist, wenn ich einfach so zufällig 5.621 Firmen rauspicke, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da keine Firma bankrott gegangen ist, relativ hoch. Und dann habe ich unter Umständen in meinem Trainingsdatensatz, mit dem ich ja trainieren möchte, keine einzige Firma, die bankrott gegangen ist. Das könnte Probleme geben, wenn ich dann nachher entscheiden möchte bei den Testdaten, in dem jetzt alle Firmen drin sind, die bankrott gegangen sind. Hey, ich kenne zwar nur nicht bankrotte Firmen, aber sag mal die Daten, vielleicht kann ich euch helfen. Das könnte vielleicht ein Problem sein. Ja, deswegen, wir wollen das Verhältnis gleich behalten. Wir hätten natürlich auch einfach sagen können, ja, wir nehmen so und so viele, aber so ist es geschickt, weil warum sollten wir das hässlicher machen, als wir es uns machen können? Das ist auf jeden Fall, das Verhältnis passt. Von den 5.621 Firmen in unserem Trainingsdatensatz fehlen bei gerade mal 2.554 keine Daten. Das wäre jetzt auch bei der deutschen Firma nicht anders. Ja? Das könnte vielleicht zusammenhängen, vielleicht. Aber auf jeden Fall merken wir, wenn uns 45% der Daten, also bei 45 Firmen Daten fehlen, sollten wir vielleicht was tun, damit diese Daten drinstehen. Mehr oder weniger, weil wenn die nicht drinstehen, steht da ein None drin, not a number. Wer schon mal mit not a number multipliziert hat, weiß, wie viel Spaß das bereitet. Also sollten wir vielleicht uns darum kümmern. Erster Versuch, wir sind naiv. Also wie diese Firmen. Wir schmeißen einfach alle Firmen raus aus unserem Trainingsdatensatz, bei denen keine Daten fehlen. Jetzt haben wir also nur noch die guten Firmen. Und wir trainieren damit jetzt so einen Random Forest. Ne? Und jetzt überprüfen wir mit den Testdaten, was wir auch nicht machen sollten. Jetzt haben wir das, was wir vorhin gesagt haben, böse, machen wir jetzt einfach mal. Und wir haben 95,3% klassifizieren wir richtig für unseren Testdatensatz. 95,3% klassifizieren wir richtig. Ist cool, wir können eigentlich aufhören. Danke. Schön, dass ihr okay. Das sollte. Ja, also wenn man wirklich sich albern verhält, sollte man vielleicht mal nachschauen, was da so passiert. Also hier Lesson learned, es kann gute Ergebnisse bringen, die sind wahrscheinlich falsch, aber es kann gute bringen. Also wir haben korrekt vorhergesagt, 95% der Testdaten. Wir haben, was schätzt ihr, wie viel Prozent der Insolvenzen wir korrekt erkannt haben? Wer ist für mehr als 50%? Wer ist für mehr als 10%? Okay, 0%! Wir haben sogar der Firma, die definitiv, also das ist die, wo, wenn wir später ordentlich arbeiten, ist sich der Algorithmus 99,5% sicher, dass diese Firma bankrott gehen wird. Ja? Die haben wir hier mit 100% nicht insolvent klassifiziert. Genau, das heißt, wenn wir hier 95% Erkennungsrate korrekt haben, heißt es, wir haben ja nur 4% bankrotte Firmen. Können wir alle falsch erkennen? Und wir haben noch sogar noch 1% der Firmen, die nicht bankrott gegangen sind. Ja, haben wir gesagt, ja, du bist bankrott. Schlecht. Okay, aber ich meine, wir haben auch noch ein paar Folien vor uns. Sonst wäre es ja langweilig. Jetzt muss ich mal kurz gucken, warum das hier... Ah, okay, passt. Gut. Also, aber nichtsdestotrotz kommen 95% raus. Es ist vielleicht so, dass wir vielleicht eine andere Metrik, also wir sollten anders messen, wie gut wir sind. Was interessieren wir uns eigentlich? Wir interessieren uns für die, die wir korrekt als insolvent klassifiziert haben, und wir interessieren uns für die, die wir nicht korrekt als insolvent klassifiziert haben. Also versuchen wir das mal mit der besseren. Ja gut, das ist, weil es die, also ja. Es geht ja in beide Richtungen. Ja, es geht auch natürlich, wenn wir eine Firma, die nicht insolvent geht, als insolvent beschrieben haben. Also mit dieser Metrik, nochmal, die nennt man dann auch so oft, diejenigen, die E-Technik Interesse haben, ja, kennen diesen Score vielleicht, hat man auch oft, wenn man so Signalschwankungen ausgleichen oder messen möchte oder beschreiben möchte. Wir nennen das einfach mal ROC-AOC-Score. So, die offizielle Beschreibung für dieses Akronym ist diese hier. Area under the Receiver Operating Characteristic Curve. So, jetzt darf man mal kurz zusammenpuzzeln, wie man daraus auf ROC-AOC kommt. Aber nichtsdestotrotz heißt, wir plotten ja, diese True Positive Rate gegen die False Positive Rate, die wir korrekt erkannt haben und die wir nicht korrekt erkannt haben. Wir plotten die einfach mal gegeneinander und haben wir hier unser tolle Einheitsquadrat und messen dann die Fläche unter dieser blauen Kurve. Und das ist jetzt ab sofort unsere Metrik. Dieser Score, da kann man, also ich könnte wahrscheinlich 90 Minuten Vorlesung drüber halten, wie toll dieser Score ist und wie viel man damit einstellen kann. Der ist wirklich mächtig. Ja. Rechts oben in der Ecke. Okay. Ah, jetzt verstehe ich. Okay. Also unser Wunschkandidat, unser Ziel ist, dass diese blaue Linie sich diesem oberen linken Punkt annähert. Weil dann haben wir ganz viele True Positives und haben quasi keine False Positives. Hier oben die Ecke, also diese schwarze Linie, wenn wir hier direkt drauf liegen würden, wir tun 50% falsch klassifizieren. Schlecht. Jetzt sehen wir gerade, wir sind aktuell ein bisschen drüber über der schwarzen Linie, das heißt, wir sind bei 55%, die wir korrekt klassifizieren. Ja? Aber unsere beiden Extrema sind hier oben, da wollen wir hin, und von da unten wollen wir möglichst weit weg. Ja? Alles klar. Wie gesagt, das ist diese Metrik und auch ihre Herleitung und ihre Begründung ist durchaus eine Vorlesung wert. Also da kann man ziemlich viel drüber reden. Wir merken uns einfach mal, wenn wir diese Metrik benutzen, wir haben sie empfohlen bekommen von irgendjemandem, wir benutzen diese Metrik, wir sind jetzt bei 55,9%, die wir korrekt erkennen. Das ist ziemlich mies. Also aktuell ist Münzwurf wahrscheinlich konkurrenzfähig dazu. Zweiter Versuch. Wir setzen, also aktuell haben wir ja hier einfach alle weggeschmissen, bei denen fehlende Werte da waren. Jetzt ersetzen wir fehlende Werte durch den Durchschnitt in der Spalte. Dazu wird es auch gleich witzig, aber wir haben Eigenkapital zum Beispiel, ja, und da fehlt jetzt der Wert. Das heißt, wir setzen den Durchschnittswert aller anderen Eigenkapitale in unserem Datensatz da rein. Heißt natürlich, wenn bei 500 Firmen der Wert fürs Eigenkapital fehlt, setzen wir da 500 Mal den gleichen Wert rein. Heißt auch, dass wenn wir jetzt eine Firma drin haben, die sehr, sehr viel Geld, Eigenkapital hat, wie zum Beispiel ein Stromversorger in Polen, dann hat er, dass der natürlich 1 Milliarde Eigenkapital hat. Gleichzeitig ist da irgendeine Fleischerei aus Krakau dabei, ja, die pro Woche 2 Kühe häckselt und 2 Verkäuferinnen hat, ja. Und angenommen, bei ihr fehlt jetzt der Wert, tun wir vielleicht ein Eigenkapital von 150 Slotty eintragen. 150.000 Slotty, 150 Millionen Slotty, whatever. Ich zeige nachher noch die Daten. Aber intuitiv ist es Blödsinn, was wir hier machen. Aber es ist auch ein zweiter Versuch. Da kommen natürlich noch mehr. So, und das Tolle ist, wenn wir das machen, haben wir einen Anstieg von 30 Prozentpunkten und fast 30 Prozentpunkten. Wir haben jetzt auch hier gemacht Cross-Validation. Das heißt, wir arbeiten jetzt wirklich sauber nur auf unseren Trainingsdaten. Ja? So, jetzt sieht das Ding schon so aus. Das ist schon mal ziemlich gut. Ja? Das ist, wenn ihr mal wenn ihr mal Wirtschaft gehört habt, also ein paar Wirtschaftsvorlesungen. Also ich habe keine gehört, weil ich bin ein normaler Mathematiker. Aber wenn ihr Wirtschaftsvorlesungen hört, dann sind 85% Zufriedenheit oder Sicherheit, dass was eintritt, schon mal gut, in Ordnung. Ist okay. Gut, jetzt haben wir das, also 84%. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt machen wir eine Crit Search. Wozu? Wir können bei diesen ganzen Schätzern, zum Beispiel Random Forest und so weiter, ja, der hat natürlich nicht nur eine Eigenschaft, der kann nicht nur, sondern wir können ganz viele Sachen steuern. Ganz viele, wirklich. Also bei diesem Random Forest über 15 Parameter. Sogenannte Hyperparameter. Ja? Wir können zum Beispiel die Anzahl der Bäume pro Wald beschrecken oder künstlich hochsetzen. Wir können die maximale Tiefe dieser Bäume können wir festlegen. Wir können bei in so einem Baum können wir sagen, hey, dieser Knoten teilt sich maximal auf, wenn da noch 5 Dinger drin sind. Ansonsten nehmen wir einfach, ist dieser Knoten entspricht der dem, von dem die meisten da drin sind. Also auch sowas können wir steuern. Und Crit Search ist jetzt auch wieder in unserem Framework integriert. Wir sagen, hey, Crit Search, probier doch einfach mal stupide durch den Parameter mit den und den Einstellungen und den Parameter mit den und den Einstellungen und den Parameter mit Ja und Nein. Also es sind schon ein paar, also wenn wir hier 3 haben, da 3 haben, 3 mal 3 mal 2, also wir haben jetzt schon 12. Und versuch mal, berechnen wir jedes Mal diesen ROC-AOC-Score. Okay, diesen ROC-AOC-Score und dann schauen wir mal, welche Parameter gut sind. Machen wir das mal. Und dann machen wir einen dritten Versuch. Also immer noch naiv eingefügt, Random Forest, aber jetzt mit optimierten Parametern. 90,5% in der Cross-Validation. Ja, wir haben immer noch nur Trainingsdaten. Das ist schön. Aber 90%, ja, das sollte besser gehen. Also der Literaturwert, der in dem Paper, wo dieser Datensatz herkommt, referenziert worden ist, da gibt es, je nachdem, was man sich anschaut, so 92%. Wobei, die haben teilweise ein bisschen andere Metriken genommen, aber so 92, so Schallmauer, 93 vielleicht. 90,5 ist schon mal gar nicht schlecht. Dafür, dass wir im Endeffekt aktuell vielleicht 20 Zeilen Code geschrieben haben. Aber trotzdem, das muss noch besser gehen. Wir haben 2 Möglichkeiten. Wir setzen unsere Werte vielleicht intelligenter als der Durchschnittswert. Oder wir benutzen einen anderen Klassifizierer. Ich habe das jetzt mal ausgekraut, weil es gibt natürlich noch unendlich viele. Es gibt ganz andere Ansätze. Aber Spoiler, Random Forest ist schon ziemlich gut. Es gibt auch noch andere, die können mithalten, ja, aber da müssen wir das Gleiche machen. Und die Effekte, die wir jetzt gleich beobachten, sind die gleichen, egal welchen Klassifizierer wir nehmen oder Schätzer. Es ist meistens so eine, was kann mein Softwarepaket? Also wenn du bei der Deutschen Bank arbeitest, bist du da eingeschränkt, was deine Fortran-Implementation kann. Das wird dann wahrscheinlich eine logistische Regression sein und Random Forests und dann, je nachdem, was der Entwickler damals gelesen hat. Ich persönlich mag Random Forest sehr gerne, weil die oft mit vertretbarem Aufwand gute Ergebnisse liefern. Aber es gibt da je nach Problemstellung, also wenn du jetzt zum Beispiel nicht auf solchen Textdaten arbeitest, sondern auf Bildern, ja, gibt es natürlich ganz andere Algorithmen, die man dann spezifisch machen muss. Aber das ist auch zum großen Teil Forschungsgegenstand. Welchen Klassifizierer-Schätzer nehme ich, unter welchen Voraussetzungen, mit welchen Parametern und was ist gut? Da ändert sich die Meinung alle paar Jahre, weil es, ja, ich meine, wer 2008 mal gegoogelt hat nach Machine Learning und wer jetzt mal googelt nach Machine Learning, sind ein paar mehr Ergebnisse. Nee, oder ja, es gibt durchaus auch Beweise in dem Feld. Ja, also ja, man kann zum Beispiel zeigen, dass Random Forest nie wirklich schlecht ist. Wobei, das ist so eine Aussage, die auch schon wieder. Ja. Aber man kann zeigen, dass man sehr, sehr viel Schabernack treiben muss und sehr, sehr schlechte Daten haben muss, damit Random Forest komplett daneben geht. Und man kann natürlich auch Verfahren nutzen, wo man sowas nicht gezeigt hat, die vielleicht gut sind oder nicht gut sind. Aber also in der Industrie ist die Devise aktuell, okay, wir verdoppeln die Anzahl der Kerne und schauen dann nochmal. Gut, ich habe gesagt, wir kümmern uns nochmal um die Setzung der Werte. Jetzt können wir zum Beispiel annehmen, okay, dieses Problem, dass wir so einen Multimilliardenkonzern drin haben und so eine Krakauer Würstchenmanufaktur, können wir zum Beispiel dadurch vielleicht ausgleichen, dass wir den Median nehmen. Median ist, wir sortieren die Daten und nehmen den in der Mitte. Spoiler, ändert nichts. Ich kann auch 0 eintragen. Ändert nichts. Ich kann auch 1 Million eintragen. Das ändert nichts. Das ist interessant. Aber wir können ja mal einfach ein besseres Verfahren nehmen. Zum Beispiel MICE. Ein wunderbares Akronym, was für Multivariate Imputation by Chained Equations ausgesprochen heißt. Und es heißt, im Endeffekt ist es nur wiederholtes Ersetzen. Und der Algorithmus das ist auch jetzt nicht so trivial, aber mal runtergebrochen. Ich initialisiere die fehlenden Werte, ich merke mir, wo Werte gefehlt haben und setze dann mal Durchschnittswerte rein. Und jetzt lasse ich so ein Verfahren wie zum Beispiel Random Forest loslaufen und modelliere diese fehlenden Daten untereinander. Ich mache ein sogenanntes Regressionsmodell. Also das heißt, ich kann damit Abhängigkeiten, ja, auch verschieden verteilte Abhängigkeiten untereinander modellieren und mache dann damit einen Schritt und schaue, und dann ersetze ich und dann schaue ich mal, okay, bin ich jetzt gut, bin ich konvergiert vielleicht sogar? Und dann ist meistens so, man kann es so lange treiben, also wirkliche Konvergenz hat man nicht. Man ist meistens dadurch beschränkt, wie viel Zeit man hat und wie viele Durchläufe man machen möchte. Ich habe jetzt zum Beispiel bei den Daten 20 Durchläufe gemacht und da war die Änderungsrate schon sehr niedrig. Ja. Aber je nachdem, was ihr da für einen Regressionsschätzer nehmt, kann es auch sein, dass es irgendwann nochmal einen Sprung macht. Ja? Nicht so ganz einfach. Gut, dann machen wir halt, wiederholen wir 2. So, jetzt Mais. Man kann Mais jetzt, ich habe schon gesagt, mit verschiedenen Schätzern machen. Ich habe zum Beispiel Mais mit logistischer Regression, das funktioniert überhaupt nicht. Und ich habe Mais mit Random Forest gemacht. Jetzt müsst ihr überlegen, wie viele Werte da fehlen und was wir da tun. Also das heißt, wenn wir bei über der Hälfte der Firmen Werte fehlen, bei manchen Firmen fehlen 15 Werte, ja, haben wir da Zehntausende an Datenpunkten, die zusammenhängen, vielleicht mehr oder weniger. Das heißt, Mais mit 20 Iterationen in Random Forest rechnet mal 45 Minuten auf 4 Kernen mit 8 GB RAM und Caching. Das ist natürlich immer noch nichts wirklich mit Industrie, aber das ist schon mal eine Hausnummer. Das heißt, ihr solltet vielleicht diese Ergebnisse speichern. Aber 45 Minuten ist schon mal die Hausnummer. Ja? So, was bringt uns das, wenn wir Mais machen? Wenden wir mal Mais auf Iris an. Wir löschen in unserem Datensatz von Iris, der ist ja komplett, löschen wir zufällig Werte, tun jetzt sich Mais wieder einfügen. Vergleichen mal, was passiert, wenn wir die Durchschnitte einfügen. Da haben wir einen Fehler von 0,2, also eine Abweichung von 0,2. Und wenn wir mit Mais einsetzen, haben wir eine Abweichung von 0,015. Also Faktor 10. Besser. Das heißt, bei unserem Spielproblem funktioniert Mais wunderbar. Jetzt Versuch 4. Wir machen Mais, rechnen 45 Minuten lang und das Ergebnis ist 90,1. Wir sind schlechter geworden. Was nicht ganz stimmt, weil es kann sein, dass wir jetzt irgendwelche Effekte erzeugt haben in unserem Datensatz und jetzt müssen wir vielleicht einfach nochmal eine neue Crit-Search laufen lassen. Habe ich gemacht. Wir sind schlechter geworden. Zwar nicht viel, aber es ist schlechter geworden. Interessant. So, jetzt habe ich ja, bevor ich zu den anderen interessanten Effekten komme, möchte ich euch mal was zeigen. Und zwar, ich habe hier mal, das nennt sich Jupyter Notebook, kann man so ein bisschen schnell, quick und dirty rumhacken. Habe ich einfach mal diese Daten, die wir so haben, mal aufgeschrieben. Dass ihr einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, über den Datensatz. Zum Beispiel, jetzt habe ich dummerweise meinen Handzettel vergessen, aber ich habe das Paper offen. Zum Beispiel, zoomen wir uns mal, also das hier sind die Werte übrigens. Ja? Ihr seht, das sind fast alles Werte, die nicht aus einem Punkt bestehen, sondern schon irgendwie zusammengerechnet worden sind. Zum Beispiel Sales geteilt durch Total Assets. X9. So, X9 hat ein Maximum, also hier unten das Maximum, das sind die 75%, 50%, 25% der Daten. Standardabweichung und Mittelwert. Durchschnitt. Bei X9 ist unser größter Wert 3876,0. Unser kleinster Wert sind 0,000005. Das könnte vielleicht ein Problem sein. Denn viele von diesen Klassifizierern, die arbeiten mit euklidischen Abständen. Also wenn ihr ein 64-Koordinatensystem malen könntet, würdet ihr ein Lineal anlegen. Also, wir haben schon mal sehr große. Das ist eine harmlose Statistik. Ja? Das ist, wie viel habe ich verkauft? Durch irgendwas habe ich gesamt. Aber okay, das ist ja nur eine. Ich habe hier zum Beispiel eine. Schauen wir uns mal was anderes an. Hier, wo habe ich es? Scroll. Hier habe ich zum Beispiel in meinem kompletten Datensatz nur 6892 Datenpunkte drin. Von 7000, oder wie viel habe ich insgesamt? Über 7000. Also fehlen mir einfach über 100 Werte. Oder ich habe zum Beispiel negative Werte, was auch immer total hässlich ist. Oder ich habe zum Beispiel hier eine Standardabweichung von mehreren 1000. Das sind alles Sachen, die sind schlimm in so einem Datensatz. Ja? Jetzt kann man natürlich hingehen und was wir damals auch gemacht haben, ist, man kann, okay, ich habe diese Daten, sind alle hässlich, ich möchte die mal irgendwie normieren. Und es hat wenn man das gemacht hat und ansonsten alles gleich gelassen hat, hat man daraus vielleicht 0,5% Steigerung bekommen. Also nichts. Deswegen habe ich gesagt vorhin, deswegen ist das Thema von dem Ding Dataset vom Hell. Weil alles, was man denkt, ja, das könnte bestimmt funktionieren. Ich meine, die Daten sind hässlich, also machen wir sie mal schöner. Nichts. Die Daten, ja, wir haben absolut schwachsinnig importiert, also eingefügt. Ja. Machen wir mal schönes Importation. Nichts. Ja. Und das, obwohl die Daten so aussehen, wie sie aussehen. Was auf jeden Fall auffällt, dass diese ganzen Metriken hier, die kommen übrigens daher, dass irgendjemand schon mal Machine Learning oder diejenigen, die das Paper lesen oder gelesen haben, oder ich kann es euch sagen, ja, was die gemacht haben, ist, die haben beliebige Zufallskombinationen aus irgendwelchen Statistiken, also aus irgendwelchen Datenpunkten, die sie hatten, zum Beispiel halt hier ihre Total Assets, oder wie viel habe ich auf Lager, oder wie viele Gebäude habe ich, haben sie genommen, haben die zufällig kombiniert, haben 10 davon genommen, haben die reingeschaut, oh cool, 94% korrekte Erkennungsrate, das muss gut sein. Und deswegen sehen die auch so aus. Da sind auch Sachen dabei, die machen, also ich habe jemanden gefragt, der ein bisschen mehr Ahnung von Wirtschaft hat als ich, und der hat gesagt, das sind sehr alles, also zum Teil sind es sehr, sehr interessante Sachen, die man nie im echten Leben zusammen kombinieren würde. Also es ist auch maschinengewachsen, nicht menschlich gewachsen, diese ganzen Rechnungen. Okay, mit dem gesagt, und 90,1 stehen aktuell in unserer Cross-Validation, ja, gut, wir haben da vorhin auch, glaube ich, ein bisschen mehr gehabt, 90,5 oder so, ja. Die stehen aktuell in der Cross-Validation, löse ich nachher auf, was passiert, wenn man irgendwas damit mit den Testdaten dann macht. Jetzt kommen wir zu dem Punkt interessante Effekte. Also wir haben gerade gesehen, der Datensatz ist schrecklich, die Metrik ist nicht nachvollziehbar, das Paper ist generell sehr obskur, was manche Dinge angeht. Jetzt schauen wir uns mal andere Sachen an, die noch so auftreten. Zum Beispiel, wir können uns bei so einem, bei so einem Feature-Baum, also bei so einem Random Forest, können wir uns sagen, hey, sag mal, welche Features sind eigentlich wichtig? Also, welche Features sind denn ausschlaggebend für die Klassenzuweisung? Das kann der uns rausgeben, was ich sehr toll finde. Und der liefert uns dann für jedes Feature einen Wert zwischen 0 und 1. 0 heißt unwichtig und 1 heißt sehr, sehr wichtig. Und die Summe aller Wichtigkeiten ist 1. Der Durchschnitt ist 0,016. Bei 64, ja, selbst wenn ihr also 1 durch 64 teilt, kommt ihr nicht dabei raus. Ja, also es scheint ein paar wichtige und ein paar unwichtige zu geben. Standardabweichung ist größer als der Mittelwert. Das ist auch nicht gut. Das heißt, wir haben wirklich sehr, sehr große und wir haben sehr kleine und der Mittelwert ist irgendwie bei den kleinen, aber wir haben Ausreißer. Minimum ist 0,003. Also das heißt 0,003. Ja? In 0, die Wahrscheinlichkeit, dass bei der Klassifizierung einer Firma dieses Feature eine Rolle gespielt hat, ist klein. Ein Zehntel Promille. Unser größter ist 19%. Das heißt, in 20% aller Fälle war dieses Feature entscheidend. So, es gibt überhaupt nur ein Feature mit größer als 0,1 und es gibt drei Feature mit größer als 0,05. Nun gut, dann können wir mal Spaß haben damit und schauen wir mal an, was das so ist. Ich habe es mal hier in dem Fall übersetzt. Also, Feature 8 heißt Book Value of Equity durch Total Liabilities. Also unser Buchwert durch die Gesamtverbindlichkeiten. Okay. Feature 10 ist das Eigenkapital durch die Bilanzsumme. Total Assets, Bilanzsumme. Gut. Also das sind alles Sachen, die leuchten ein. 26 ist der Nettogewinn plus die Abschreibung durch die Gesamtverbindlichkeiten. Warum auch immer dann Minus reingerutscht ist. Wahrscheinlich, weil ich es kopiert habe. Durch die Gesamtverbindlichkeiten. Das ist auch klar. Ja? Denn wenn dieser Wert deutlich kleiner als 1 ist, habe ich mehr ausgegeben, als ich insgesamt habe. Das ist vielleicht doof. So, diese drei Features. Also von 64 sind wir jetzt auf 3 runter. So, was passiert denn jetzt, wenn wir auf diesen drei Features unser Ding trainieren? Also nicht mehr auf 64, sondern nur auf 3. Versuch 5. Wir machen Mean Imputation, also wir setzen die Durchschnittswerte ein. Wir beschränken uns auf die Features 8, 10 und 26, also 3. Wir machen Cross-Validation. Wir benutzen zum ersten Mal den Random Forest Classifier ohne Optimierung. So, wer schätzt, was jetzt rauskommt? Also wir hatten vorhin das Beste mit allen 64 Berücksichtigungen, hatten wir vorhin 90,5. Jetzt haben wir 3 und haben einen nicht optimierten Random Forest. Das wär wirklich krass. 80, okay, also nochmal, wir haben weniger als 5%, also okay, weniger als 10% der Daten, der Features, berücksichtigen wir überhaupt, wir haben 80% ohne Optimierung. Das optimieren wir mal und bekommen 87% raus. Jetzt machen wir eine Crit Search, die nur diese drei Features berücksichtigt. Also wir haben ja immer noch die alten Crit Search Parameter, jetzt machen wir neue Crit Search Parameter mit eigener Optimierung 90,3. Im Endeffekt zeigt es, okay, dieser Datensatz ist komplett sinnlos, weil wir brauchen eigentlich nur diese drei Features. Und das ist auch, was man bei anderen Schätzern so sieht. Ja, dass man von diesen 64 Features kann man eigentlich 61 wegschmeißen. Ja. Habe ich auch gedacht. Also ja, man könnte überlegen, sind es einfach schöne Spalten. Das Verhalten siehst du auch genauso, wenn du normierst. Oder wenn du zum Beispiel auch Schätzer nimmst, die nicht nur euklidischen Abstand benutzen. Also diese Feature, die scheinen wichtig zu sein, was ja die Namen auch sagen. Und wenn wir uns die Spalten dazu angucken, zum Beispiel jetzt hier von Feature 8, sehen wir, dass es zum Beispiel eine schreckliche Spalte ist. Die hat als Minimum einen negativen Wert, die hat als positiven Wert 1452. Gut, das ist nicht ganz so extrem, aber es ist schon signifikant. Dann, was war der andere? Das andere war 10. Wenn wir uns 10 anschauen, hat auch negative Werte, ja, und der Großteil der Daten ist so bei 0, irgendwas und das Maximum ist bei 1099 und wir setzen immer noch Averages ein, ja. Und wenn wir zum Beispiel, was war das, 26? Achso, jetzt ist natürlich hier. Yeah. Ich kann dir sagen, bei 26 ist auch keine Musterzeile. Genau, also wir haben insgesamt 15 verschiedene Normierungsverfahren getestet, unter anderem Gauss und andere Gradienten und sonst was. Es ist marginal. Diese drei sind durch die, egal was man mit den Daten vormacht, ja, also es liegt nicht daran, dass die Spalten schön sind. Das ist so, kann man sagen. Es liegt irgendwie wirklich an diesen Features. Ja. Aber ja, das ist deswegen, ja, dieser Datensatz ist nicht intuitiv. Man denkt oft, man hat eine Lösung und dann nein. Ja. Also hier fehlen ein paar, hier fehlen auch ein paar und beim 26er, also ja, es sind tatsächlich oft sind tatsächlich drei Spalten, wo wenig Werte fehlen. Was natürlich aber unsere andere Intuition wegschmeißt, dass bei Firmen, die bankrott gehen, viele Daten fehlen. Weil die haben wir jetzt ja nicht mehr. Die Spalten, in denen vielleicht viele Daten fehlen, sind jetzt nicht mehr da. Aber wir kommen trotzdem noch auf die. Ja? Ich habe nachher noch einen anderen, aber ja. Ich habe noch einen anderen Effekt nachher. Okay, also nur 3,90, ja. Ja, du hast immer noch riesige Ausreißer. Also wie gesagt, bei dem gerade bei Feature 10 sind, ich glaube, 95% der Daten bei 0, irgendwas und die Top 5% sind weit über 800. Also, ja. Du kannst da sogar wirklich tief stochastische, logarithmische Normierer draufschmeißen und es bleibt schrecklich. Und zwar, obwohl es mathematisch nicht mehr schrecklich sein sollte, aber es bleibt schrecklich. Gut, und wenn wir jetzt mal die Testdaten nehmen, landen wir bei 89%. Ist okay. Gut. Ich komme erst mit dem Happy. Ja.
Da ist nur eine bestimmte Anzahl von Unterfeatures auswählen.
Ja.
Dann beschränken wir auf einen achsparallelen Unterraum.
Ja.
Das ist jetzt also so eine starke Einstellung.
Ja, das ist ja das. Bestimmt. Aber das Problem, wir haben leider die Rohdaten zu diesem Datensatz nicht. Ja, also wir haben diese Feature-Kombination und man kann leider nicht alle zurückrechnen. Aber man könnte da bestimmt mehr rausholen als durch diese 64 Features, die da sind. Aber wir haben halt schon fertige und die nochmal weiter zu verrechnen, also haben wir nicht probiert, aber die sind schon sehr kreativ. Ich denke nicht, dass man könnte maximal zurückrechnen und das hat ein bisschen was gebracht, aber auch nicht viel. So, ich möchte erst mit dem Happy End kommen, danach komme ich mit Lessons Learned, danach habe ich noch zwei Sachen, die auch noch kreativ geworden sind. Also das beste Ergebnis sind 97%. Das ist der beste Wert, es gibt keinen besseren publizierten Wert und wir haben insgesamt 50 Zeilen Code geschrieben. Wir haben allerdings ein Scikit-Framework benutzt, was mehrere tausend Zeilen Code dahinter hat. Aber okay. Mais macht 0,1% aus, ist also 0,1% besser als Mean. Also 0,1%, nicht 0,1% Punkte, sondern 0,1%. Also irgendwo hier ändert sich dann eine Stelle. Dafür brauchen wir, wenn wir mit Mais arbeiten, 45 Minuten länger. Das Beste ist ein Random Forest mit optimierten Parametern. Was auch noch gut ist, ist der sogenannte ADA Boost. Den habe ich jetzt aber, möchte jetzt eigentlich nicht viel zu sagen, aber wer das mal hören wird, ADA Boost hat zumindest hier auch einigermaßen gut funktioniert. Also es ist möglich, nur unser Weg dahin ist nicht einfach gewesen. So, Lessons Learned. Jetzt, es geht nicht nur um den Datensatz, sondern generell um das Arbeiten mit diesem Framework. Man sollte Ergebnisse eben hinterfragen. Nur weil ich 95% habe, heißt nicht, dass ich gut bin. Gerade bei so Machine Learning stellt sich immer die Frage nach der Metrik und auch nach der Mathematik dahinter. Parameter-Tuning ist wichtig. Also ich kann, na, die Standardkonfigurationen für die Klassifizierer, die klappen vielleicht für die Spielprobleme, aber nicht für die echten Probleme. Ja, man sollte also da immer das im Hinterkopf behalten, wenn man überrascht ist, dass irgendwas schlecht ist. Es kann sein, dass man einfach schlechte Parameter hat. So, jetzt was dieses Scikit angeht, man kann mit Google Scikit lernen. Man sollte nur sehr genau lesen, weil die Dokumentation ist kurz geschrieben. Man findet zwar, wenn man im Source Code guckt und in der Doku guckt und dazu Beispiele und Stack Overflow hat, findet man die Lösung für die meisten Probleme. Aber man sollte sehr genau lesen, weil es oft nur Sachen wie, dass man irgendwo steht halt dann mal Decision Function statt Probability. Und das ist ein Unterschied. Aber man kann das, wenn man es mit den Falschen macht, kommen vielleicht trotzdem sinnvolle Werte raus, aber halt nicht gute. Und da ist man sollte genau lesen, vielleicht erst lesen, dann coden und nicht so parallel beides machen. Was ich gerade gesagt habe. Und gerade bei diesem Machine Learning, man kommt mit dieser Idee, ich schreibe mal was hin, ich evaluiere das und ich wiederhole das, was ich gerade gemacht habe. Ja. Man kommt damit sehr weit. Die letzten paar Prozent bekommt man dann durch Doku und durch, also typische 80%, 20% Geschichte. Wobei die letzten 20%, 80% der Zeit brauchen. Ja. Aber es geht sehr weit. So, jetzt, wenn ich noch 2 Minuten von euch bekomme, Folgendes. Also das Ganze, dieser Datensatz wurde behandelt in dem WIMA-Praktikum beim Professor Pun Fujimoto im letzten Sommersemester. Er hatte davon, also er hat wohl mit SciKit schon was gemacht, aber er kannte diesen Datensatz nicht und er hatte auch keine Musterlösung am Anfang vom Semester. Das heißt, er und wir 10 Studierende haben halt uns in Gruppen dadurch gehangelt. Und die erste Sache war natürlich, okay, die ersten Phase ging damit vorbei, dass wir alle erstmal SciKit überhaupt sich daran gewöhnen mussten, wie was geht. Da hat man die Technik unter Kontrolle, da hat man die Metriken unter Kontrolle. Also wir haben irgendwann gemerkt, oh, es gibt ja ROC, AOC, das ist vielleicht eine gute Metrik. Und dann ging es darum, hey, jetzt wollen wir mal besser werden. Und dann hatten wir die komplette zweite Phase, ging es nur darum, okay, bekommt diese Imputation mal hin. Also dieses Einsetzen, ja. Und das ist halt natürlich sehr frustrierend, wenn man dann 2 Wochen, 3 Wochen daran codet und man merkt, ja, Mean ist doch ganz gut eigentlich, also Durchschnitt. Dazu haben wir halt gesehen, also das habe ich jetzt nicht drin gehabt in der Präsentation, aber wenn man sich diese Daten mal statistisch anschaut, sieht man unglaubliche Korrelationen. Ja, weil natürlich manche, zum Beispiel 2 haben Total Assets drin, was vielleicht der überragende Faktor ist in diesem Feature. Und dann sind die natürlich miteinander korreliert. Das heißt, man hat Effekte, die man sehr schwer unter Kontrolle bekommt. Dann hat man natürlich die Sache, ja, hey, Random Forest ist vielleicht einfach schlecht, weil wir hatten so 70% mit Random Forest. Ja. Haben wir festgestellt, dass unsere ROC-AOC-Berechnung falsch war. Da hatten wir auf einmal 84%. In der Literatur steht aber drin, dass man mit Random Forest schon mal über 90% geschafft hat. Ja. Da dachte man, ja, das liegt bestimmt daran, weil unsere Werte, wir waren immer noch auf der Meinung, dass unsere Werte falsch importiert waren. Und wir waren der Meinung, hey, die Werte sind doch eh alle schrecklich. Müssen wir mal normieren. Hat sich eine Gruppe lang 3 Wochen damit beschäftigt, diese Dinger zu normieren, mit dem Ergebnis, ist immer noch schlecht. Vielleicht 1% besser geworden. Dafür aber andere stochastische Effekte. Dann haben wir irgendwann gesagt, okay, der Datensatz ist wirklich einfach hässlich und jetzt Parameter-Tuning und jetzt jede Gruppe schaut, dass das Beste hinbekommt und dann besprechen wir in 3 Wochen die Ergebnisse. Und das Ergebnis ist einfach die Punkte, die ich hier gesehen habe. Also es geht mit Random Forest. Und ohne, wenn man Mais einmal berechnet hat, dazu muss man sagen, es gibt, der Professor Pun Fujimoto hat eine Mais-Implementierung geschrieben, ich habe eine geschrieben und es gibt eine in R implementierte Version und alle 3 Implementierungen haben das Problem, dass sie nichts besser machen, aber wir machen alle wenigstens gleich schlecht besser. Aber wir brauchen auch alle ewig Zeit. 45 Minuten ist schon lang für die Daten. Das heißt, man sollte die cachen und dann sind wir halt bei 97% gelandet. Okay, gibt es irgendwelche Fragen noch? Okay, dann möchte ich zum Schluss noch loswerden. Macht mehr mit Python. Ist eine nette Sprache. Man hat für alles, es gibt wirklich für alles, was man machen möchte, gibt es irgendjemand, der es schon gemacht hat und zwar so gut gemacht hat, dass man es nicht selbst machen möchte. Das meiste. Also gerade Mathematik, NumPy, SciPy, mächtigst. Vor allem diejenigen, die wenig Lust auf MATLAB haben, ja, schaut euch mal Python und SciPy an. Mächtig. Und man hat immer den Fall, dass man in 20 Zeilen sehr, sehr viel hat. Und das ist eine nette Sache, wenn man einfach mal Code auf eine Folie passt, macht, was man in anderen Sprachen vielleicht in 1000 Zeilen schreiben müsste. Weil man natürlich andere 1000 Zeilen benutzt. Ja? Benutzt Python, benutzt dieses Ökosystem und wenn es nur für euch das Prototyping ist, um es dann in C mal selbst zu schreiben. Aber die guten Ideen kann man sich vielleicht mal schon mal in Python holen. Ansonsten danke fürs Zuhören und kommt gut nach Hause.